Die USA konnten nicht mehr globaler Hegemon sein, das war überdeutlich. Und unter Trump haben sie jetzt beschlossen, wir wollen das auch nicht mehr. Und wir sind einfach nur eine Großmacht. Wir haben im Grunde genommen Bill Clinton zu wörtlich genommen. It's economy, stupid. Wir haben geglaubt, dass ökonomische Rationalität das Interesse einer Volkswirtschaft zu wachsen dazu führen kann, solche nationalistisch getriebene Aggression zu unterbinden.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin and Talk aus Berlin begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Jürgen Trittin. Viele kennen ihn als langjährigen Grünen-Politiker und ehemaligen Bundesumweltminister, als jemanden, der politische Konflikte nicht scheut und der über Jahrzehnte erlebt hat, wie schnell sich Gewissheiten verschieben können. Als wir unseren Termin verabredet haben, war klar, es wird einiges passieren in der Welt, aber was sich dann in wenigen Wochen zugespitzt hat, vom Krieg im Iran bis zu neuen Unberechenbarkeiten der USA unter Donald Trump, wirft eine Frage auf, die auch Europa ganz unmittelbar betrifft. Sind wir gerade Zeugen einer Zeitenwende oder, wie Trittin sagt, eher eines Zeitenbruchs? Ich wollte von ihm wissen, warum er von einem Imperialismus der Schwäche spricht, bei Putin wie bei Trump. Ob Europa endlich die Chance hat, eine gemeinsame Stimme zu finden, statt sich immer wieder kleiner zu machen, als es ist. Und warum ausgerechnet Themen wie Energie, Cloud-Infrastruktur und digitale Souveränität plötzlich zu Schlüsselfragen der Demokratie werden. Außerdem sprechen wir darüber, was Politik heute liefern muss, damit Vertrauen nicht weiter erodiert. Und warum Resilienz zwar teuer ist, aber am Ende unbezahlbar. Wenn dir diese Episode von Gin & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Diese und viele weitere Episoden findest du auch als Videopodcast auf unserem YouTube-Kanal. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Lieber Jürgen Trittin, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in Berlin treffen können. Als wir über den Termin gesprochen haben, wussten wir schon, dass einiges passieren wird auf der Welt, aber wir wussten noch gar nicht genau, wann und was und wie. Das hat sich dann über die letzten 3 Wochen noch mal ein bisschen zugespitzt. Insofern umso besser, dass wir uns heute treffen. Herzlich willkommen.
Ja, guten Tag, Herr Fürk.
Ja, wenn Sie da so auf diese Welt gerade schauen, sind Sie eigentlich froh, dass Sie im aktiven Geschäft sozusagen keine Verantwortung mehr haben in dieser Zeit oder juckt es manchmal unter den Fingern?
Ich bin ja dadurch, dass ich kein Mandat mehr habe und keine Funktion, nicht unpolitisch geworden. Und ich habe jüngst aus Anlass des Wechsels in der Büroleitung der Heinrich-Böll-Stiftung in Tel Aviv eine Reise nach Israel und in die besetzten Gebiete gemacht. Ich weiß nicht, meine wievielte das war. Und am Ende dieser Reise steht immer ein Bericht und der letzte Bericht endet mit den Worten: Die Frage, ob Trump den Iran angreift, ist nur eine Frage des Wann und nicht des Ob. Und trotzdem hofft man natürlich, dass man nicht recht hat. Leider hatten wir in diesem Fall mit der Prognose recht.
Jetzt bin ich ja in einer Generation aufgewachsen, die so ein bisschen in so einer Friede-Freude-Eierkuchen-Welt groß geworden ist, gerade was auch Deutschland und Europa angeht, vergleichsweise zumindest. Und die Situation, die wir jetzt seit, ich sag mal, den letzten 6, 7, 8 Jahren haben, die waren, glaube ich, für Menschen meiner Generation lange gar nicht so richtig vorstellbar, dass wir nochmal da irgendwo reinkommen. Wie geht's denn Ihnen da, wenn Sie da drauf schauen? Sie haben ja dann doch ein bisschen noch mehr mitgemacht in der Vergangenheit. Ist das trotzdem eine Zeit, von der Sie sagen, das ist schon sehr speziell, sehr viel, sehr unberechenbar?
Vielleicht hat meine Generation mehr Glück als Ihre. weil wir eben über 50 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg eine Situation des Friedens erlebt haben, wo unterm Strich es dann irgendwann abgerüstet wurde, wo Spannungen abgenommen haben. Ich gehöre zwar noch zu einer Generation, wo unmittelbare Kriegsteilnehmer, auch Kriegsverletzte und Versehrte, über ihre Erlebnisse gesprochen haben, aber ich bin aufgewachsen in einer Welt des Friedens, der Entspannung und die sich mit den 90er Jahren andeutende Rückkehr des Krieges nach Europa im Zusammenhang mit den Sezessionskriegen des zerfallenden Jugoslawiens und dann mit diesem neuen Imperialismus, der auf die Wiederherstellung des Zarenreiches unter Putin zielt, das ist ein echter Zeitenbruch. Olaf Scholz hat immer gesagt, Zeitenwende, es ist eher ein Bruch als eine Wende. Und wir erfahren jetzt, dass dieser Imperialismus, der ja aus Schwäche resultiert, die historischen Veränderungen, die Russland als Reich getroffen haben, das damals Sowjetunion hieß, dieses wiederherzustellen, ist ja erstmal eine Situation der Schwäche in Russland. Die beobachten wir nun auch auf der anderen Seite des Atlantiks. Auch hier ein Imperialismus der Schwäche. Die USA konnten nicht mehr globaler Hegemon sein. Das war überdeutlich. Und unter Trump haben sie jetzt beschlossen, wir wollen das auch nicht mehr. Und wir sind einfach nur eine Großmacht. Und diese Veränderung führt dann in der Tat zu Herausforderungen, wie wir sie über die Spanne meines Lebens bisher nicht für möglich gehalten haben, weil wir alle, glaube ich, geglaubt haben, dass die schrittweise Herstellung von Frieden durch Verträge und gegenseitiges Vertrauen, dass das die Perspektive für die Welt sei.
Ist das auch so ein bisschen so ein Realitätscheck gerade, dass wir merken, all das, was wir uns in vergleichsweise guten, friedlichen Zeiten versprochen haben, zählt eigentlich dann plötzlich nicht mehr, wenn ja dann jemand doch ganz eigene Interessen verfolgt und dann sich im Endeffekt über alle Vereinbarungen hinwegsetzt, ganz egal, ob wir jetzt nach Russland schauen oder in die USA oder auch sonst auf der Welt.
Also ich würde nicht von einem Realitätscheck sprechen, weil das ist ja die Unterstellung, dass davor eine Irrealität geherrscht hätte. Es ist wahr, dass ostdeutsche Ingenieure aus dem Kombinat Bruno Leuschner bei Greifswald mitgeholfen haben, die einstmals sowjetischen Atomwaffen abzurüsten und abzubauen, zurückzubauen, dafür zu sorgen, dass das ordentlich gelagert wird. Es hat Abrüstung gegeben, das war ganz real. Es hat im Übrigen auch eine Entwicklung gegeben, wo weite Teile Osteuropas, das ist ja das, was Putin so besorgt, Mitglied der Europäischen Union, das ist alles real. Und diese Veränderungen der Realität haben nun zu Reaktionen geführt, die in meinen Augen im Wesentlichen weniger von der NATO, der Osterweiterung der NATO, die ist völlig vertraglich geregelt gewesen mit Russland. Es gab einen NATO-Russland-Rat. Da haben sich die Europäer sklavisch dran gehalten. Also da war keine Bedrohung, sondern eher durch das Modell einer offenen Volkswirtschaft und einer offenen Gesellschaft. Und als in der Ukraine die Mehrheit entschieden hat, diesen Weg gehen zu wollen, dann hat Putin und die herrschende Klasse in Russland verstanden, dass das eine Gefährdung auch für sie sein kann. Denn was in der Ukraine passieren kann, kann auch in Weißrussland passieren, ist da auch passiert. Und möglicherweise kann das auch, das waren so die Boten der Demonstrationen 2011 in Russland, kann das auch dort passieren. Das war alles Realität. Und auf diese für aus Putins Sicht schlechte Realität hat man dann mit dem Mittel der militärischen Aggression zur Herrschaftssicherung gegriffen. Und insofern gibt es einen Punkt, wo ich denke, da sollten wir in Europa nochmal drüber nachdenken. Wir haben im Grunde genommen Bill Clinton zu wörtlich genommen. It's economy stupid. Wir haben geglaubt, dass ökonomische Rationalität das Interesse einer Volkswirtschaft zu wachsen dazu führen kann, solche nationalistisch getriebene Aggression zu unterbinden. Und wir haben nicht verstanden, dass Autokratien wie Putins Autokratie nach anderen Mechanismen funktionieren und das für die zwar auch ein Argument ist. Ich bin fest überzeugt, dass Russland, je länger dieser Krieg kann, umso größer werden ihre ökonomischen Probleme, aber dass das nicht wie für uns handlungsweisend ist. Und das erleben wir jetzt ja auch im Verhältnis zu den USA. Trump hat sein Konzept der Staatsfinanzierung durch Zölle dadurch finanziert, dass ein Teil dieser Zölle natürlich von den amerikanischen Bürgerinnen und Bürgern getragen werden musste. Und das Wachstum in den USA ist bei weitem nicht so ausgefallen, wie es möglich war und wie es Trump versprochen hat. Vom goldenen Zeitalter ist man dort sehr weit entfernt. Und das war das, was er bei seiner Amtsanführung versprochen hat. Und nun reagiert er mit Aggression nach innen, Spaltung, aber eben auch mit einer erhöhten Aggression nach außen.
Wenn Sie gerade schon goldenes Zeitalter ansprechen, haben wir denn eine Chance auf ein europäisches goldenes Zeitalter bei all dem, was da drum herum passiert, weil wir vielleicht endlich aus der Not heraus eine gemeinsame Stimme finden, ein gemeinsames Verständnis dafür finden, wo wir uns eigentlich hinentwickeln wollen?
Vielleicht mehr als andere. Ich bin überhaupt nicht damit einverstanden mit so einem europäischen Masochismus. Wir können ja nicht und wir sind so auf die Amerikaner angewiesen, weil die den Atomschirm über uns gespannt haben und wir können nicht leben ohne die US-Tech-Konzerne und der Dollar ist immer noch die Weltwährung. Ich halte diese Form, sich selber klein zu machen, nicht für angemessen. Man muss realistisch sehen, Europas Hardpower ist sehr limitiert und insbesondere ist sie gesplittert. Wir geben viel zusammen, viel mehr Geld für Rüstung aus als Russland. Wir haben auch viel mehr Soldaten. Aber wir geben das nicht besonders effizient aus. Im Verhältnis der USA sind wir eben tatsächlich auch militärisch höchstens eine Mittelmacht, auch wenn alle Europäer sich zusammentun. Aber wir sind mit 450 Millionen Bürgern der größte Binnenmarkt, den es gibt. Und ich sage immer, bevor ihr euch kleiner macht, als ihr seid, überlegt euch doch mal, warum alle Oligarchen, alle Scheichs ihr Geld dann lieber in Europa anlegen. Das hat Gründe. Kaufkraft, Rechtssicherheit. Das sind die Punkte, mit denen die offene Gesellschaft Europa punkten kann. Und der Druck, der jetzt auf uns lastet, kann dazu führen, dass wir mehr europäisch machen. Das Problem ist, wenn ich das so sage, da würde mir Lars Klingbeil zustimmen und auch Friedrich Merz. Das Problem ist, im Alltag das dann auch durchzustehen. Das hat Europa auf deutschen Druck nicht durchgestanden in den Zollverhandlungen mit den USA. Wir haben uns nicht verhalten wie Brasilien, wie China, wie Indien und haben den Herrn Trump erstmal auflaufen lassen, sondern wir haben uns sehr schnell mit einem Deal einverstanden erklärt, wo die Amerikaner keine Zölle mehr zahlen sollten, aber wir 15% und Stahl und Aluminium 50%. Und ehrlich gesagt, die meisten unserer Maschinen und Autos, die wir in die USA exportieren, bestehen aus Stahl und Aluminium. Also ein extrem schlechter Deal, um Schlimmeres angeblich zu verhindern. Da haben wir uns unnötig klein gemacht. Und in der jüngsten Auseinandersetzung um die Frage, wie entwickelt sich der Krieg im Iran, war es Deutschland, das eine gemeinsame europäische Position verhindert hat. Wir haben uns mit einer sehr schwierigen Erklärung mit den Briten und den Franzosen gemein gemacht. Das mussten die Briten dann auch gleich zurückziehen. Selbstverständlich würden sie nicht beabsichtigen, den Iran auch militärisch zu bedrohen. Aber wenn die Schlagzeile nach dem Besuch von Merz bei Trump in der FAZ ist, Merz stärkt im Irankrieg Trump den Rücken, dann ist jede eigenständige europäische Positionierung verloren gegangen. Und das ist die Frage Völkerrecht ist keine Petitesse. Gerade weil Europa seine Attraktivität aus der Rechtssicherheit zieht. Es ist der letzte Kontinent, der mit der Frage Völkerrecht luschig umgehen darf. Da gibt es keine Zweideutigkeiten. Es gibt ein Gewaltverbot und dieses Gewaltverbot darf nur bei einem bevorstehenden militärischen Aggression durchbrochen werden. Davon sind aber selbst die Dienste der USA und übrigens auch Israels nicht ausgegangen.
Ja, die große Ausrede ist ja immer diese Standardargumentation, der Iran war nur kurz vor der Fertigstellung der Atombombe und nur durch den Angriff konnte man es verhindern.
Aber das ist falsch. Die IAEO hat das ausdrücklich widerlegt. Der Iran verfügt über angereichertes Uran. Inwieweit das waffenfähig ist, wissen wir nicht genau, weil Trump aus dem Abkommen mit dem Iran ausgestiegen ist 2017. Bis dahin waren die Bestände unter Kontrolle. Das heißt, Trump hat die Gefährdung der Welt durch eine iranische Bombe selber erleichtert und heute wird dies behauptet. Und die haben auch keine Trägerraketen. Das heißt, wir sind in einer Situation gewesen, wo kein juristisches Argument der Welt einen solchen Militärschlag rechtfertigen kann. Da ist auch die Rechtswissenschaft sich ziemlich eindeutig über den ganzen Globus. Da gibt es nicht zwei Meinungen. Mich hat viel mehr erschreckt etwas anderes. Es gibt ja so den Sport unter Journalistinnen und Journalisten, jeder Wendung von Donald Trump hinterherzulaufen und das zu interpretieren. So Trump-Astrologie, Mar-a-Lago-Astrologie. Ich halte das für verschwendete Zeit, weil Trump ist natürlich in seinen Äußerungen sprunghaft, aber gelegentlich sollte man einfach das zur Kenntnis nehmen, was sein Apparat sagt. Und da gibt es eine eindeutige Aussage von Herrn Hexet und von dem Außenminister Marco Rubio, die beide gesagt haben, wir wussten, dass die Israelis um jeden Preis angreifen würden und wir wussten, dass die Iraner dann auch auf amerikanische Anlagen antworten würden. Um das zu verhindern, haben wir uns an. Das heißt, das Kalkül von Netanyahu, einen Deal und die Omanis behaupten ja, der Deal hätte kurz vorm Abschluss gestanden. Ich kann das nicht beurteilen, aber das ist die Aussage derjenigen, die dort vermittelt haben. Ein Deal zwischen den USA und dem Iran zu verhindern, dieses Kalkül hat dazu geführt, dass die Amerikaner mit in diesen Krieg gezogen sind, ohne dass sie eine Idee einer Nachkriegsordnung oder eines strategischen Ziels haben. Das braucht Netanyahu nicht. Der hat andere Motive an dieser Stelle. Aber wer an der Stabilität der Region interessiert ist, muss ja eine Idee haben, wie es aussieht. Und wir steuern gerade in eine Situation rein, die wir bei einer anderen Intervention, die übrigens völkerrechtlich gedeckt war, der Invasion in Libyen. Deutschland hat sich nicht daran beteiligt, aber die Legitimation, die hat ein Mandat des Sicherheitsrates, ist im Grunde genommen das Gleiche gewesen. Man hat überlegene militärische Feuerkraft benutzt, ein Regime zu stürzen. Das im Iran gelingt, ist eine sehr offene Frage, um es freundlich zu sagen. Aber man hatte keine Idee über das, was danach kommt. Und das Ergebnis ist, Libyen ist ein Failed State, in dem Warlords sich gegenseitig bekriegen. Dass die Menschenrechtssituation in Libyen seitdem besser geworden ist, behauptet heute niemand mehr. Und vor diesem Schicksal droht auch der Iran jetzt zu stehen. Ist jedenfalls nicht ausgeschlossen. Ich tue mich sehr schwer mit irgendwelchen Prognosen. Aber das hätte man als Europäer nicht mitmachen dürfen. Wenn Sie sehen, die Unterschiede in der Erklärung der gemeinsamen Außenpolitik, die ein Kompromiss zwischen der Position Deutschlands und Spaniens gewesen ist, und dem, was die sogenannten E3 gemacht haben, ist eklatant. Und im Kern hat Merz auch bei dem Besuch das gemacht, was in der nationalen Sicherheitsstrategie der USA drinne steht. Wir wollen die Europäische Union spalten. Und daran hat er sich beteiligt. Und deswegen sage ich, er hat seinen richtigen Worten auf der Münchner Sicherheitskonferenz, und er hat viel Richtiges gesagt, keine Taten folgen lassen.
Wir sind natürlich auch gerade in so einer Situation, in der ich immer das Gefühl habe, dass es ja auch gar keine Konsequenzen mehr gibt, egal was man tut. Also es politisch spielt es eigentlich kaum noch eine Rolle, ob man die Wahrheit sagt oder nicht, solange man die Unwahrheit als Wahrheit ausgeben kann. Also Stichwort Trump in dem Fall vor allem. Und ich kann ja im Endeffekt alles machen. Er kann Bomben auf den Iran werfen, er kann Venezuela seinen Machthaber entreißen. Und das ist alles fernab der quasi Legitimation. Also man kann dafür Argumente bauen, man kann vielleicht die auch durchdiskutieren, aber das findet ja alles nicht statt, dieser Entscheidungsprozess. Das ist ja alles sehr getrieben von ihm und seinem engsten Umfeld, aber passt natürlich auch in eine Zeit, in der ja viele mächtige, vor allem Männer, ihren Willen durchsetzen und wissen, dass ihnen eigentlich nichts passieren kann.
Also ich bin mir da nicht ganz sicher. Erstens ist das unterschiedlich. Wenn jemand aus der politischen Mitte oder links der Mitte mit Un- und Halbwahrheiten operiert, dann wird er natürlich von rechts der Lüge bezichtigt. Das wäre nicht so schlimm. Das Problem ist, dass innerhalb seines Umfeldes, also der Menschen, die auch in der Mitte oder links der Mitte stehen, alle sagen, das tut man nicht. Man erzählt nicht die Unwahrheit. Das heißt, er wird sofort Opfer von Friendly Fire, wenn man das so sagen darf. Während rechts der Mitte, wenn Sie angucken, solche Portale, wenn Sie angucken, wie Trump agiert, da können Sie lügen, weil diejenigen, die Ihnen zuhören, sowieso glauben, alle lügen, und weil es nur noch um Parteinahme und nicht mehr um Fakten geht. Also da ist ein starker Unterschied, sage ich jetzt mal, zwischen links und rechts, was das Verhältnis zur Wahrheit angeht. Nicht, weil die Linken moralisch besser sind, sondern weil die eigene Wählerschaft an dieser Stelle sagt, das lassen wir euch nicht durchgehen, so kann man nicht agieren. Das Zweite ist in meinen Augen, ich bin mir auch nicht sicher, was die Konsequenzen angeht. Wir haben jetzt eine Situation, wo beispielsweise der Umstand, dass da, wo Trump interveniert, hat ja nicht unbedingt so eine Regelmäßigkeit da, wo die schlimmsten Diktaturen sind, sondern wenn ich mir Venezuela, wenn ich mir Nigeria, wenn ich mir den Iran angucke, sind das immer ölexportierende Staaten. Und der Iran ist extrem wichtig, weil der Iran unter Weltmarktpreis einen Großteil seines Öls nach China verkauft, und die Rolle der USA in der fossilen Welt beruht eben unter anderem auf Energiedominanz und auf der Fähigkeit, die Preise ein Stück gestalten zu können, und zwar mehr zu gestalten können, als es die OPEC je konnte. Und diese fossile Geschichte ist etwas, was das materielle Interesse der Trump, das sagt er auch ganz offen, wir wollen Energiedominanz, und dafür muss Schluss gemacht werden mit erneuerbaren Energien und so etwas. Was bedroht diese Dominanz? Und nun stelle ich fest, erstens kommt das jetzt gerade durch diesen Krieg in eine sehr schwierige Lage. Wir haben eine Bundesregierung mit einer Bundeswirtschaftsministerin, die will uns mehr vom Gas abhängig machen, sowohl beim Heizen wie beim Strom, was übrigens den Strom und das Heizen teuer machen wird. Und plötzlich gehen die Gaspreise aufgrund dieses kriegerischen Konfliktes durch die Decke. Das Scherzportal Postillon hat dieser Tage ein Bild gepostet, wo drin steht, trotz Iran-Krise, Preise für Solar- und Windstrom bleiben stabil. Das war komisch gemeint, aber war schlicht die Wahrheit. Und deswegen glaube ich, dass diese Frage, dass das konsequenzlos sein wird, noch nicht sicher ist. Und wenn ich mir die globalen Investitionsströme anschaue, die im Energiesektor sind, so stelle ich fest, dass 2024 92,5% aller neuen Stromkraftwerke erneuerbar waren. Alle 92,5% aller neu zugebauten Stromkapazität waren erneuerbar. Das heißt, Kohle, Öl, Gas und Atom teilten sich eine Nische von 7,5. Ich dachte, na klar, ist vielleicht ein Ausreißer. Ich habe mir die Zahlen für 2025 angeguckt. 2025 ist noch mehr erneuerbarer Strom ans Netz gegangen wie 2024. Es waren erneut wieder über 90%. Die endgültige Auswertung steht noch aus. Und da sieht man, dass das, was Trump und Putin gemeinsam verteidigen, der eine lebt vom Export von Öl und Gas und der andere begründet einen Teil seiner Machtambitionen über die Fähigkeit zur Kontrolle fossiler Ressourcen der Welt, dass das immer mehr erodiert. Das heißt nicht, dass das dadurch schöner wird, weil wir haben ja gerade gelernt, wenn Macht erodiert, dann neigt der Autokrat zu mehr Aggression. Aber ich würde diesen Prozess nicht so einseitig sehen, die kommen mit allem durch. Das glaube ich nicht.
Haben wir denn, also ich habe mir gestern mal natürlich auch die Zustimmungswerte in den USA angeschaut. Die sind bei Trump extrem niedrig, sie sind aber noch viel, ja, je nachdem, welche Perspektive man nimmt, aber sie sind noch sehr viel niedriger, was den Angriff auf den Iran angeht. Deutlich niedriger übrigens als damals für Afghanistan und den Irak. Wir haben ja die Midterms, wenn sie denn so stattfinden, wie sie sollten. Haben Sie Hoffnung, dass es dann wirklich eine signifikante Verschiebung wieder zurück zu einer, ich sage jetzt mal, zumindest ansatzweise geordneten Demokratie gibt?
Ich glaube, dass es für die Republikaner sehr schwer wird, die Mehrheit im Haus zu halten. Aber ich glaube, dass es umgekehrt für die Demokraten sehr schwer wird, die Mehrheit im Senat zu erobern, was eigentlich notwendig wäre, um eine wirksame Blockade für bestimmte Dinge durchzusetzen. Und es kommt hinzu, dass die republikanische Seite vorher schon disziplinierter war und inzwischen dadurch, dass alle Kandidaten handverlesen von Trump hört und keiner sich irgendwie traut, davon abzuweichen, sehr viel disziplinierter ist als die demokratische Seite, sodass Trump zwar im Wesentlichen am Kongress vorbei regiert, aber bei bestimmten Entscheidungen, wo er auf den Kongress angewiesen war, plötzlich doch mit Unterstützung jetzt auch von Demokraten im Senat rechnen konnte. Das wird sich verschieben nach meiner Auffassung, aber ob das so signifikant sein wird, dass das eine echte Bremse wird gegenüber dem Land mit im Wesentlichen Executive Orders zu arbeiten, das ist eine offene Frage. Die Grenzen der Executive Order hat jetzt der Supreme Court aufgezeigt und es war schon interessant, dass ein paar der dort eingewählten, sehr konservativen Juristen sich daran erinnert haben, was sie früher mal als Rechtsprechung hatten. Und die lautete erstens, die Bundesebene darf nicht alles gegenüber den Staaten, sondern die haben traditionell, haben die republikanischen geprägten Richter eigentlich immer eher das Recht der Bundesstaaten gegenüber dem Bund oder der Federal Level hochgehalten. Und zweitens haben sie die Frage der Gewaltenteilung zwischen dem Kongress und dem Präsidenten so durchbuchstabiert, wie es in der Verfassung der USA steht. Insofern bleibt der Kampf offen. Ich glaube, dass die eigentliche Auseinandersetzung die nächste Präsidentschaftswahl wird. Und die Frage, wer schafft es, gegen einen Kandidaten der Republikaner anzutreten? Und gelingt es, eine Koalition zu schaffen, wo diejenigen auch tatsächlich zur Wahl hingehen? Das ist ja beim letzten Mal krachend gescheitert, was die demokratische Constituency anging. Und insofern ist das eine offene Frage, aber von den Midterms verspreche ich mir eine Akzentverschiebung. Aber wir sollen uns nichts vormachen, Trump wird weitermachen. Und er wird auch weiter versuchen, im Zweifel auch durch Aktivitäten nach außen etwas zu bewirken. Er verärgert damit seine eigene Constituency. Die hat aus den Erfahrungen dieser patriotischen Begeisterung nach 9/11, also als man dann übrigens mit einem Mandat des Sicherheitsrates nach Afghanistan gegangen ist. Das war nicht illegal, was George W. Bush gemacht hat. Jedenfalls nicht in Afghanistan, im Irak ja. aber in Afghanistan. Und den Erfahrungen, die man daraus gezogen hat, haben viele, auch gerade republikanische Wähler im mittleren Westen, entschieden, wir machen gar nichts mehr in der Welt. Und die ertragen vielleicht noch, dass die sagen, Lateinamerika ist unser Hinterhof. Aber alles Weitere ist dort extrem unpopulär. Warum man sich Grönland aneignen soll, wo überhaupt dieser komische Iran liegt, das wollen die gar nicht wissen.
Jetzt haben wir über die USA gesprochen, über Europa, ein bisschen über Russland. Wie schauen Sie denn eigentlich auf die, ich sag mal, eher zurückhaltende, ruhige Diplomatie und Außenpolitik der Chinesen momentan?
Die machen alles richtig, aus ihrer Sicht. Nicht aus meiner, aber aus ihrer Sicht. Die Chinesen sagen, sie wollen eine regelbasierte Ordnung, Klammer auf, solange wir die Regeln bestimmen, Klammer zu. Aber eine geregelte Ordnung ist immerhin noch besser als Wildwest, was wir erleben. Und das ist für viele, auch für demokratische Staaten des globalen Südens. Denken Sie an große Demokratien wie Brasilien oder Südafrika. Gesellschaften, wo es möglich war, ehemalige Präsidenten in Knast zu stecken. Also so funktioniert dort Gewaltenteilung. Dass die dafür eine große Sympathie haben. Und ich glaube, dass wenn Europa sich selber ernst nimmt, muss es diese Herausforderung annehmen. Wir müssen in einen Wettbewerb treten. Ja, wir wollen eine regelbasierte Welt, aber eine regelbasierte Welt, in der alle die gleichen Rechte haben und nicht diejenigen, die sie einseitig diktieren, wie die Chinesen sich das vorstellen. Und ich glaube, dass wir dafür gerade in den demokratischen Ländern der Welt, von Brasilien über Südafrika bis zu Südkorea, Indonesien, natürlich Australien, Neuseeland, Japan, ganz viele Verbündete haben. Das ist der Gedanke, den Mark Carney mit der Bündnis der Mittelmächte beschrieben hat. Dafür muss man aber aufhören, immer wenn es hart auf hart kommt, sich beim Amerikaner anzukuscheln. Da muss man, ohne in eine Konfrontation, um jeden Preis mit denen zu gehen. Die Amerikaner sind immer noch unser wichtigster Markt. Wir sind kulturell mit denen engstens verbunden. Hier sitzt der langjährige Vorsitzende der deutsch-amerikanischen Parlamentariergruppe. Ohne in einen blinden und blöden Anti-Amerikanismus zu verfahren, europäisches Selbstbewusstsein zeigen. Und dazu gehört, ja, wir müssen unsere Rüstungsanstrengungen verstärken. Wir brauchen Handelsabkommen, auch und gerade mit dem globalen Süden. Da ist so ein bisschen Mercosur ein Stichwort. Aber auch die Abkommen mit Südkorea und Japan und Neuseeland, Australien, all das, was wir zuletzt gemacht haben. Und wir müssen Alternativen bieten für diese Länder, zum Beispiel ihren Handel mit Euros abzuwickeln. Nur, das funktioniert nur, wenn wir uns von einem Mantra verabschieden, nämlich, dass es keine europäischen Staatsanleihen gibt. Erstens gibt es die jetzt für die Ukraine, aber die Rolle der USA als Weltwährung beruht ja darauf, dass Zentralbanken in der Hoffnung, dass die USA ein sicherer Hafen sind, Staatsanleihen von den USA kaufen. Wenn wir als Europäer aufgrund deutschen Drucks sagen, europäische Staatsanleihen gibt es nicht, ja, dann werden wir keine Weltwährung werden. Das ist ein bisschen das Problem. Und dann gibt es auch ein paar andere Hausaufgaben, die man machen muss. Ich habe dieser Tage gelernt, dass die Amazon Cloud Azure berührt war wegen der Angriffe, weil die Server in den Vereinigten Arabischen Emiraten standen. Ehrlich gesagt, ich habe es immer schon als Skandal empfunden, dass die Bodycams niedersächsischer Polizisten, die Bilder, auf einer US-Cloud gespeichert werden. Und ich kann es bis heute nicht nachvollziehen, warum deutsche Behörden noch mit Outlook arbeiten. Früher war das nicht ganz so schlimm, da speicherte Outlook nur auf ihrem Rechner. Heute speichert Outlook alles in der Cloud von Microsoft. Und damit ist jedes Mailverkehr einer deutschen Behörde zugänglich den amerikanischen Behörden. Wir sagen zu Recht, wir wollen nur Sachen eingesetzt sehen, soweit chinesische Technologie ist, da wenn das Open Source und sonst was ist, dass wir aber unsere sensibelsten Daten alle auf US-Servern haben. Und selbst wenn die US-Server in Deutschland stehen, oder in Europa stehen, sind, die diesen Zugriff ausgeben. Das müssen wir beenden. Das muss man ganz schnell machen. Und dass das funktioniert, kann man in Schleswig-Holstein beobachten. Das ist manchmal schwierig, aber es geht.
Ja, gerade in Zeiten, die so unsicher sind, gibt es ja auch immer Leute, die nach mehr Kontrolle und mehr Daten und mehr Präventivmaßnahmen quasi rufen. Ich habe gerade vergangene Woche eine Frankfurter Oberstaatsanwältin gehört bei einem Vortrag, wo es dann eben auch um die Frage geht, was können wir denn machen? Zum Beispiel Vorratsdatenspeicherung ist ja so ein schönes Thema, was immer wieder hochkommt. Aber auch die Frage, ob wir nicht doch hier stärker Palantir und ähnliche Lösungen einsetzen sollten, was ja dann wieder genau in diese Abhängigkeit uns irgendwo auch hineintreibt und in diese Durchleuchtbarkeit. Warum tun wir uns denn da eigentlich so schwer, auch wieder europäisch gesehen, uns einfach mal auf unsere eigenen Beine zu stellen und Lösungen zu bauen? Das sind ja im Endeffekt sehr spezifische Speziallösungen sozusagen, die einen sehr engen Abnehmerkreis haben. Warum haben wir das die letzten Jahre verschlafen, dass wir da unsere eigenen Systeme auf die Beine stellen?
Weil wir bequem sind. Die Amerikaner, und ich meine, wie ist Peter Thiel Milliardär geworden? Mit Staatsaufträgen. Das ist nichts von wegen freier Marktwirtschaft und so etwas. Nein, Staatsaufträge. Und das Wesen von Palantir ist in der Lage, große Datenbestände durchzusuchen und entsprechend rauszufiltern und entsprechend zu aggregieren. Wenn mir Menschen erzählen, dass Deutschland bei künstlicher Intelligenz gar nicht so schlecht ist, weil ganz viele Patente darauf laufen, ja, warum nützen wir das nicht, um ein vergleichbares Produkt zu haben, mit dem Unterschied, dass es nicht auf den Server von einem Mann landet, der öffentlich erklärt, Marktwirtschaft ist das Letzte und Demokratie und ist nicht kompatibel mit seinen Vorstellungen. Das ist mir unverständlich und finde, dass man da, dann hat man das Datenschutzproblem immer noch nicht gelöst, aber man hat es trotzdem noch. Aber ich finde schon, dass es besser ist, dass man die dann unter europäischer oder im Falle der Staatsanwältin hessischer Kontrolle hat, als dass sie unter der Kontrolle der NSA sind. Weil bekanntermaßen, das hat die Ukraine ja auch erfahren, dass wenn dann bestimmte Fazilitäten abgeschaltet oder locker gelassen werden, man dann plötzlich neuen Bedrohungen ausgesetzt ist. Eine Zeit lang hatte Trump die Satellitenerkennung abgeschaltet für die Ukrainer. Darum konnten sie sich nicht mehr wehren. Ist dann wieder behoben worden, Gott sei Dank. Eine Zeit lang hat es Elon Musk zugelassen, dass Starlink auch von Fake-Accounts genutzt werden konnte, worauf die Russen damit ihren gesamten Angriffskrieg über Starlink kuppeln. Was heißt das? Das heißt für uns, erstens, wir brauchen ein Satellitennetz, was nicht abhängig ist von den Amerikanern. Und zweitens, wir müssen eben solche Software selber bereitstellen. Ich glaube nicht, dass das Raketenwissenschaft ist, sondern dass das bei den intellektuellen Kapazitäten in Europa möglich ist. Möglicherweise muss man dann dafür mehr Geld ausgeben, ja. Aber die Wahrheit ist, Resilienz kostet. Resilienz ist das Ende einer Globalisierung, die immer dort zugreift, wo es gerade am billigsten ist. Das war bei dieser Palantir-Lösung so. Das war aber auch so, als wir unsere gesamte Pharma- und Generika-Produktion nach Indien und die Vorprodukte nach China verlagert haben und dann plötzlich bei Corona festgestellt haben, scheiße, wir haben ein Lieferproblem. Das heißt, wir müssen uns der Mühe unterziehen, zu entscheiden, was sind eigentlich für Europa, nicht für Deutschland, das muss alles europäisch passieren, strategische Industrien, die wir hier halten müssen, die wir auch schützen müssen, sei es durch Local-Content-Regeln, sei es durch Mechanismen wie CBAM, also der Kohlenstoffgrenzausgleich. Und wir müssen wissen, dass das was kostet. Das ist nicht für umsonst. Das ist teurer, als wenn man keine Resilienz hat, weil im Grunde genommen werden die Kosten für den späteren Schaden vorweg eingepreist. Und trotzdem glaube ich, dass beispielsweise sowas wie Batteriezellenfertigung, dass bestimmte Teile der Pharmaindustrie, dass im Übrigen auch die Technologien für Windturbinen und Ähnliches in Europa vorhanden sein müssen, weil für uns wäre nichts gewonnen, wenn wir uns zwar von Öl und Gas durch 100% Erneuerbare unabhängig gemacht haben, die für die Nutzung dann aber notwendige Technologie komplett aus China kommt. Das sollten wir tunlichst vermeiden.
Wenn wir mal noch auf unsere eigene Demokratie in diesem Land schauen, haben wir ja die letzten 10 Jahre da auch sehr depressiv stimmende Entwicklungen gesehen, was die AfD angeht, was auch einen Zerfall der Debattenkultur angeht. Wir hauen uns immer mehr die Köpfe ein, statt sachlich über Themen zu debattieren und auch Kompromisse zu finden. Und wir haben irgendwie es geschafft, uns gesellschaftlich sozusagen von der Politik zu abstrahieren. Per Steinbrück saß genau auf dem Stuhl und hat von einer Art Lieferservice gesprochen, den die Bürger und Bürgerinnen heute erwarten, wenn es um die Politik geht, aber nicht mehr bereit sind, selbst sich einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. Und es wird gleichzeitig immer nur geschimpft, statt konstruktiv irgendwo auch was beizutragen oder in die Debatte zu gehen und Politik auch mitzugestalten. Was haben Sie denn eine Idee, wie wir vielleicht wieder zu so einem, vielleicht neuen Wir-Gefühl in einer gesamten deutschen Gesellschaft kommen können, sodass wir endlich wieder verstehen, dass Politik nicht irgendein Fremdkörper in Berlin ist, sondern eigentlich von uns allen mitgestaltet werden sollte in unserem ganz eigenen Interesse?
Ich glaube, eine der großen Verheerungen des Neoliberalismus ist gar nicht das wirtschaftspolitische Konzept. Und das ist in der Finanzkrise ziemlich untergegangen. Große Verheerung ist diese Ideologie, dass jeder sich selbst genug ist, sondern dass Menschen soziale Wesen sind, die in einer Gesellschaft leben. Und Gesellschaft heißt, kennt man aus der eigenen Familie, da gibt es immer einen Onkel und eine Tante, mit dem man nicht gerne kann. Da gibt es auch Konflikte. Aber diese sozialen Beziehungen sind für einen selbst auch zur Verwirklichung des eigenen Selbst von zentraler Bedeutung. Das ist ein Stück verloren gegangen. Das lässt sich nicht von heute auf morgen wiederherstellen. Aber das Wesentliche, um eine Idee wieder von Gesellschaft zu bekommen, und Gesellschaft ist mehr als die Summe von 80 Millionen Individuen, wird man dahin kommen müssen, dass wirklich geliefert wird. Und dieses Liefern ist genau das, da bin ich ganz bei Per Steinbrück, was häufig fehlt. Ich gebe Ihnen ein aktuelles Beispiel, wo ich gar nicht große Ahnung von habe. Aber wir haben uns gesagt, die Kosten für die Krankenversicherung gehen durch die Decke. Dann hat es alle möglichen Diskussionen gegeben, soll man wieder die Praxisgebühr einführen. Erkennbarer Unsinn, soll man Leuten über 80 keine medizinische Hilfe mehr zukommen lassen? Ein entsetzlich unmenschlicher Vorschlag. Aber parallel dazu ist der einzig wirkliche Schritt zur Stabilisierung, ich rede nicht von der Senkung, zur Stabilisierung der Krankenversicherungskosten, erstmal um 11 Milliarden aufgeweicht worden. Weil man das, worauf sich alle verständigt hatten, dass die klinische Versorgung konzentriert wird auf die Krankenhäuser, die es können. Und dass man nicht symbolisch Krankenhäuser in der Fläche vorhält, die es nicht können. Das war Kern der Krankenhausreform, der alle Parteien der demokratischen Mitte zugestimmt haben. Und das wird jetzt auf Druck, unter anderem aus Bayern, wieder aufgeweicht. Das Ergebnis ist, die Versorgung wird nicht besser und es wird teurer. Und das meine ich, da wird eben nicht geliefert, sondern das Gegenteil betrieben. Ich gebe für schlechtere Leistung mehr Geld aus. Und den Mut mal zu haben, wir haben uns jetzt für was entschieden. Und das probieren wir mal 10 Jahre aus. Der reicht genau ein Jahr oder zwei. Und dann wird gesagt, nö, war nicht so gemeint. Und dann tritt das ein, was ich eben geschildert habe. Schlechte Leistung für mehr Geld. Das kann nicht sein. Und ich glaube, dass man in politischen Auseinandersetzungen, man wird nie alle erreichen. Es gibt immer Mehrheiten und Minderheiten. Aber erstens muss man auch da, wo man selber in der Minderheit respektieren, dass die andere eine Mehrheit ist. Das ist auch so. Ich bin Werder-Fan, muss immer akzeptieren, dass die dann auch verlieren. Ne? War nicht immer glücklich damit, aber ist so. Aber ich glaube, es gibt noch was anderes. Dies andere besteht darin, dass man den Konflikt auch aushalten muss. Man muss auch gelegentlich Interessen benennen. In diesen Krankenhausgeschichte war doch ganz offensichtlich, wer dahinter stand. Oder nehmen Sie ein anderes Beispiel. Ein Beispiel, wir sitzen hier an einem Tisch und haben Pfandflaschen mit Wasser vor uns. Da hatte mal ein Umweltminister, der hieß Klaus Töpfer, eine Regelung eingeführt, dass Mehrweg, also solche Flaschen, die Regel sein sollten. Und die Industrie hat eine Selbstverpflichtung eingegangen und hat gesagt, ja, wir machen die und die Quote. Haben sie dann nicht eingehalten. Dann gab es eine Umweltministerin Merkel, die hat gesagt, okay, dann senken wir doch die Quote. Dann kam der Umweltminister Trittin, haben sie auch die gesenkte Quote nicht eingehalten. Dann hat Trittin das gesagt, was man eigentlich von guter Verwaltung erwartet, Recht ist Recht und Recht wird umgesetzt. Ich habe das Pfand nicht erfunden, das war Klaus Töpfer. Und habe es einen riesen Lobbyaktionen dagegen gegeben. Ich bin, glaube ich, 600 Mal verklagt worden. Mit ihnen dieser Prozesse gewonnen. Aber wir haben es ausgehalten. Ich erzähle das nicht, weil das Dosenpfand eine umweltpolitische Großtat war. Nein, das war ein Beitrag zur Recyclingwirtschaft. Der war wichtig, aber ist nicht spielentscheidend gewesen. Entscheidend höchstens für die Sauberhaltung unserer Parks und Autobahnauffahrten. Sondern weil das ein Musterbeispiel dafür ist, dass man sich nicht von partikularen Interessen, in diesem Fall großen Einzelhandelsketten, großen Brauereien, als politisch Verantwortlicher erpressen lassen darf, sondern man muss auch die Interessen kleiner Familienbetriebe und anderer im Kopf haben und dann muss man sowas auch mal aushalten. Und ich glaube, das ist das Wesentliche, was die Menschen erwarten, dass Politik zu dem steht, was es macht und das auch tut, wenn das nicht alle gut finden. Und insbesondere, wenn es zahlungskräftige Minderheiten sind, die das nicht gut finden.
Gehört da nicht auch dazu, dass wir generell mal wieder langfristiger und transparenter werden? Also Stichwort Migration zum Beispiel. Wir können natürlich ganz lange darüber diskutieren, ob man Grenzen aufmacht, zumacht, mehr kontrolliert, weniger kontrolliert, wie man Menschen verteilt und wie man sie integriert. Bin dabei immer noch übrigens der Meinung, dass wir eher eine Integrationsherausforderung haben als eine Migrationsherausforderung. Aber die Wahrheit ist ja auch, wenn wir in die Zukunft schauen und nicht auf die nächsten 5 Jahre, auch nicht auf die nächsten 10, aber vielleicht auf die nächsten 30, 40, 50 Jahre, dann ist die Wahrheit doch die, dass das, was wir heute an Zahlen sehen, was wir heute an Migrationsbewegungen sehen, erst der Anfang sind von dem, was zwangsläufig kommen wird, auch durch den Klimawandel. Also warum diskutieren wir heute, auch wenn es Menschen gibt, die das möchten und es ein schönes Thema ist, mit dem man immer zündeln kann und Wähler gewinnen kann, aber warum fangen wir denn nicht mal an, den Menschen auch zu erklären, dass wir Lösungen für die Zukunft bauen müssen und am besten halt nicht dann, wenn das Thema akut und riesig ist, sondern am besten schon irgendwie 20 Jahre davor damit anfangen.
Aber an dieser Debatte hat sich meines Erachtens seit Rita Süssmuth, die gerade verstorben ist, nichts geändert. Damals im Zuge der Debatte um die Einführung einer neuen Staatsbürgerschaft durch Rot-Grün, wir haben ja dieses Erbrecht, also wenn man irgendwann mal einen deutschen Schäferhund in Kasachstan in der Familie hatte, war man Deutscher, während wenn man in der zweiten oder dritten Generation in Deutschland lebte, arbeitete und Steuer zahlte, dann war man immer noch Italiener oder Rumäne. Das haben wir beendet. Und damals hat es eine Kommission gegeben und die hat eines festgestellt. Wenn die Bundesrepublik Deutschland ihren Wohlstand erhalten will angesichts der demografischen Entwicklung, ist sie auf Zuwanderung angewiesen. Und es hat damals Menschen gegeben, und ich zitiere bewusst Christdemokraten, auch Christdemokraten, die mir nicht wohlgesonnen gewesen sind wie Christian Wolff, die dann irgendwann diese Erkenntnis auch offen ausgesprochen haben. Wir sind nicht nur ein Einwanderungsland, wir müssen ein Einwanderungsland sein. Und das ist ja grausam bestätigt worden, gerade in den Gebieten, wo die AfD bei Wahlen und Umfragen nicht bei 20, sondern bei 30% landet. Können Sie immer davon ausgehen, dass, wo das so ist, haben die kein Problem mit Migration, sondern mit einer schrumpfenden Bevölkerung, also dem Gegenteil, also auch Migration, aber da findet um den AfD-Begriff um Remigration statt, die ziehen die Leute weg. Und dann gibt es ein eklatantes Loch, was die Versorgung angeht. Von Busfahrern bis hin zu Krankenschwestern und Ärzten. Und deswegen glaube ich, dass wir gut beraten sind, diese Stimmen von Süssmuth und anderen immer wieder ins Gedächtnis zu rufen und dazu auch zu stehen. Dazu gehört auf der anderen Seite, dass man ein unkontrolliertes oder sagen wir ungesteuertes nicht zulässt und dass diejenigen, die hier sind, unmittelbar möglichst in Arbeit geschickt werden. Ich war in meinem politischen Leben 4 Jahre verantwortlich für die Integration von Aussiedlern, Übersiedlern und Asylbewerbern. Ich kann nur eins sagen, die Aussiedler waren deswegen gut integriert, weil sie wurden sofort in Sprachkurs geschickt, kriegten eine berufliche Weiterqualifikation und sie lernten Deutsch. Und dann fanden die auch alle Arbeit. Und deswegen ist der Ansatz, den jetzt Herr Dobrindt nach langen Jahren, die er das bekämpft hat, ist ja eine Idee der Grünen gewesen, den dann am Ende solche Menschen in Arbeit zu bringen, richtig. Er hat das nur gleich wieder umgeschmissen, die richtige Idee, indem er für den gleichen Personenkreis den Zugang zum Deutschkurs erschwert hat. Nochmal, jemand, der in Bagdad Busse gefahren hat, der kann auch in Berlin Bus fahren. Aber er sollte mit dem Fahrgast sprechen können. Und dann habe ich nichts dagegen, dass so jemand unmittelbar hier in Arbeit geht. Das ist allemal besser, als wenn wir für ihn Grundsicherung, wie das jetzt ja heißt, bezahlen.
Aber all das kommt natürlich auch nach wie vor mit einem riesigen Papieraufwand einher, also auch für die Arbeitgeber übrigens, was das Ganze natürlich sehr, sehr unattraktiv macht und es noch mehr hinauszögert und gleichzeitig wir auch in den ganzen Prozessen immer noch so analog unterwegs sind, dass ich mich manchmal frage, worauf wir eigentlich warten. So eine Anekdote habe ich, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge erzählt, aber ein Freund von mir ist Schweizer, lebt seit Ewigkeiten in München, hat einen guten Job, Immobilienvermögen, ist verheiratet mit einer Deutschen und dachte sich jetzt mal letztes Jahr, er könnte ja jetzt mal seine deutsche Staatsbürgerschaft sich organisieren. Und hat dann erstmal auf seinen Antrag hin ein Schreiben bekommen, dass es sehr lange dauern kann, weil gerade so viel Aufwand, also so viel Aufkommen an Anträgen da ist und er sich jetzt mal ein paar Monate gedulden soll, bis er überhaupt wieder was hört. Wo ich mich dann immer frage, also selbst die simpelste KI kann irgendwie auf Basis von 10 Parametern entscheiden, ob das jetzt ein sehr einfach zu lösender Antrag ist oder ein sehr komplexer Antrag.
Ja, beim Schweizer mit dem Deutsch, das wird ein Problem.
Ja, aber dass wir da nicht mal so eine Vorsortierung machen, dass wir solche Sachen, die einfach sind, nicht lange in den Prozess stecken, allein daran scheitert es ja schon.
Diese Beispiele gibt es zuhauf. Es gibt auch zuhauf Beispiele, wo viel zu wenig mutig einfach entschieden wird. Ich erinnere mich noch daran, als Hartz IV eingeführt wurde. Wir sitzen hier, während wir miteinander sprechen, im Prenzlauer Berg. Da hieß es dann auch, Arbeitslose, die nicht Deutsche sind, die müssen dann zum Sprachkurs. Und den ersten, den sie eingeladen haben, waren Österreicher. Ne? Also zum Deutschkurs wohlgemerkt. Da merkt man sozusagen, da gibt es nichts, wo man irgendwie ist. Ich glaube schon, dass wir ganz viel durch Digitalisierung, durch KI verschlanken können. Das setzt aber eben immer voraus, dass die auf dieser Basis getroffenen Entscheidungen dann auch verantwortet werden. Wenn ich aber aus verschiedenen Gründen auch eine Kultur habe, in den öffentlichen Verwaltungen Anträge lieber nicht zu entscheiden, weil ich könnte ja verklagt werden. Und dann fordere ich lieber noch mal ein Papier nach. Gerade in dieser Frage der Einbürgerung. Hier hat Berlin in den letzten Jahren sehr viel getan, übrigens mehr als Bayern. Und es hat weitgehend automatisiert. Und was war das Ergebnis? Die Bild-Zeitung hat eine Riesenkampagne gemacht gegen die Turbo-Einbürgerung. Sorry. Alle, die eingebürgert worden sind, haben die Voraussetzung erfüllt, sonst hätten sie nicht eingebürgert werden dürfen. Und das hat auch niemand behauptet. Aber die gleiche Zeitung, die immer Entbürokratisierung ruft, war in dem Moment, als die Berliner Verwaltung mal was auf die Reihe gekriegt haben und anstatt zu sagen, super Berliner, ihr könnt ja doch was, dagegen, dass hier die Turbo-Einbürgerung stattfindet. Ich, wie gesagt, ich glaube, dass wir für den Bereich der KI, für die Vorsortierung von strittigen Fällen und Ähnlichem, das werden wir übrigens auch bei Gerichten und überall erleben, eine wirkliche Verbesserung haben werden. Das setzt aber voraus, dass die Prozesse digitalisiert sind und nicht man eine E-Mail dann aufdruckt, abheftet und bei der nächsten Gelegenheit dann es wieder scannt und als PDF abspeichert.
Abschlussfrage. Bei all den Themen, über die wir jetzt gesprochen haben und all dem, was auf dieser Welt passiert, wenn Sie auf die nächsten 10 Jahre schauen, sind Sie eher optimistisch oder pessimistisch, dass wir das irgendwie wieder hinbekommen oder besser hinbekommen und in 10 Jahren sagen, naja, so ganz so schlimm war es dann vielleicht doch nicht?
Der Pessimismus des Geistes sagt, wir sehen sehr viele Dinge, die in eine schlechtere Richtung laufen. Der Optimismus des Herzens macht einem aber klar, dass das kein Naturschicksal ist, sondern dass man dagegen etwas tun kann. Und deswegen finde ich nach wie vor, und deswegen habe ich diese beiden Begriffe verwendet, dass das, was Antonio Gramsci in der Haft wohlgemerkt als Lebensmotto ausgegeben hat, nämlich den Pessimismus des Geistes und den Optimismus des Willens, wie er gesagt hat, dass das ein gutes Rezept ist, auch für die nächsten 10 Jahre. Die Zukunft ist offen. Ob sie sich zum Guten oder Schlechten entwickelt, hängt von uns ab, ist menschengemacht. Es gibt keine Sachen. Und Ann Applebaum hat mal auf die Frage gesagt, soll man nicht resignieren? Gesagt, wir in Europa und Amerika, wir sind privilegiert. Ich füge jetzt mit meinen Worten hinzu, wir haben nicht nur Wir sollten nicht resignieren, sondern wir haben die Pflicht, nicht zu resignieren.
Das ist doch der perfekte Appell zum Abschluss. Vielleicht nimmt den sich ja jemand zu Herzen. Vielen Dank.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.